Ich habe ja immer so ein bisschen Bauchgrummeln, wenn ich als Endpunkt eine EF höre.
Ist schon weich, absolut.
Was sagst du, Stefan? Ich meine, du bist ja der Erfahrenste, was diese Pharmakostudien angeht.
Ich war gerade damit beschäftigt, nachzugucken, wie viele eine KHK hatten. Deswegen musst du deine Frage nochmal wiederholen.
Kardioquartett. Herzinsuffizienz kompakt. Der erste Podcast, der Sie jederzeit und überall über die wichtigsten Erkenntnisse aus der Herzinsuffizienz informiert. Ein Podcast der Novartis Pharma GmbH.
Hallo und herzlich willkommen zur 8. Folge von Kardioquartett Herzinsuffizienz kompakt. Mein Name ist Stefan von Heling, ich bin Oberarzt der Kardiologie an der Universitätsmedizin in Göttingen und mit mir begrüßen Sie Felix Jansen, Oberarzt an der Uniklinik in Bonn.
Hallo zusammen.
Karin Ribak, sie ist niedergelassene Kardiologin in Dessau.
Hallo, grüß Sie.
Und schließlich Javid Hashemi, Assistenzarzt der Kardiologie an der Charité Campus Virchow Klinikum in Berlin.
Hallo, hallo.
In diesem Podcast stellen wir in bekannter Weise alle 2 Wochen 2 aktuelle Studien oder Publikationen aus der Herzinsuffizienz vor und Sie bekommen damit in aller Kürze einen kompakten Überblick über die neuesten Erkenntnisse. Dies ist ein Podcast der Novartis Pharma GmbH. Über die Auswahl und Einordnung der hier vorgestellten Publikationen entscheiden allerdings ausschließlich wir. Und damit gehen wir direkt in die Mitte der Dinge, in medias res, und Felix stellt uns die EMI-Studie vor.
Ja, gerne, Stefan, vielen Dank. Die EMI-Studie ist kürzlich erschienen im European Heart Journal vor einem Monat und EMI steht hier für Empagliflozin in Acute Myocardial Infarction. Das haben die Autoren hier tatsächlich auch gemacht, haben Patienten mit einem akuten Myokardinfarkt entweder Empagliflozin verabreicht oder eben Placebo. Und die Studie ist durchgeführt worden in Österreich an mehreren Zentren, 10-12 Zentren haben mitgemacht aus Österreich, ist prospektiv randomisiert durchgeführt worden. Erstautor war Herr Lewinsky und genau, es ging darum, kann Empagliflozin bei Patienten nach akutem Myokardinfarkt den Patienten helfen? Was waren jetzt hier die Engpunkte? Hier wurde zum einen das NT-proBNP untersucht nach 26 Wochen und an sekundären Endpunkten sind echokardiografische Parameter untersucht worden. Das war zum einen die Ejektionsfraktion, die diastolische Dysfunktion und es sind Volumina untersucht worden, der LV-Volumen, enddiastolisch und endsystolisch. Wie kamen die Autoren jetzt eigentlich auf die Idee, dass SGLT2-Inhibitor die myokardiale Funktion verbessern kann nach einem akuten Infarkt? Hintergrund war letztendlich das Wissen, dass SGLT2-Inhibitoren bei der HEFREF und auch bei der HEFPEF, wie wir jetzt auch wissen, seit dem ESC prognoseverbessernd wirken bei Patienten mit Herzinsuffizienz, dass sie aber auch antiinflammatorische und antioxidative Effekte haben. Und das sind ja beides Mechanismen, die im Remodeling nach einem akuten Myokardinfarkt eine Rolle spielen. Insofern ist es schon eine naheliegende Fragestellung, finde ich, die zu der es bisher keine Daten gibt. Und deswegen haben die das eben auch untersucht, haben Patienten mit akutem Myokard eingeschlossen und dann sind die Patienten eben entsprechend randomisiert worden. Das waren knapp 500 Patienten, also 280 ungefähr pro Gruppe. Und die sind dann über 26 Wochen behandelt worden mit dem Empagliflozin. Und man hat dann tatsächlich gesehen, dass das NT-proBNP zwar in beiden Gruppen abgefallen ist, aber unter der Empagliflozin-Therapie signifikant stärker gesunken ist, um 15% stärker gesunken ist. Und auch die echokardiografischen Parameter haben sich signifikant verbessert unter der Empagliflozin-Therapie. Das war zum einen die Ejektionsfraktion, die um 1,5% besser war in der Empa-Gruppe als in der Vergleichsgruppe nach 26 Wochen. Und auch die anderen echokardiografischen Parameter fielen hier zugunsten der Empagliflozin-Therapie aus, sodass die Autoren letztendlich schlussfolgern, dass Empagliflozin gegeben werden kann in der Frühphase nach einem akuten Myokardinfarkt. Es gab jetzt auch keine Nebenwirkungen, die relevant waren in dieser Studie. Wir haben eine verstärkte Reduktion des NT-proBNPs gesehen durch die Empagliflozin-Therapie sowie auch verbesserte strukturelle und funktionelle Parameter im Echo. Genau, und was man sagen muss, finde ich noch dazu, es sind natürlich relativ weiche Endpunkte jetzt gewesen, NT-proBNP im Verlauf und auch die echokardiografischen Parameter. Da kommen aber noch große Studien jetzt im kommenden Jahr, die MPACT-MI-Studie und die DAPA-MI-Studie, wo dieses Kollektiv auch nochmal größer prospektiv randomisiert untersucht wird. Und da werden wir sicherlich auch Daten bekommen zu Tod, Myokardinfarkt, Rehospitalisierung und so weiter.
Super, vielen Dank. Die Studie wurde ja gemacht unter der Annahme, dass das NT-proBNP innerhalb von 6 Monaten um 50% abfällt. Das ist jetzt so ein Abfall, den würde ich nach dem Infarkt einfach mal spontan erwarten. Und die haben jetzt gesehen, dass er in der Gruppe, die mit Empagliflozin behandelt wurde, stärker abgefallen ist, also der NT-proBNP-Wert. Als Einschlusskriterien gab es für mich 2, die ich interessant fand. Nämlich erstmal eine CK, die musste über 800 liegen. Also für mich klingt das nach einer relevanten Infarktgröße, jetzt mal so spontan gesagt. Und das Troponin, das musste 10-fach über dem unteren Limit of Normal erhöht sein. Das heißt, es mussten beide Kriterien erfüllt, die mussten eine relevante CK haben. Ich dich jetzt mal so spontan frage als Kathetermann, bei wie vielen von den Instemis würdest du das erwarten und bei wie vielen von den Stemis? Einfach nur so vom Eindruck, also ist ja mehr Bauchgefühl, ne?
Ja, das stimmt, ist mehr Bauchgefühl. Ich war so ein bisschen, ist interessant, dass du es ansprichst, weil gerade die CK spielt bei uns eigentlich in der Klinik keine Rolle mehr. Und ich habe letztens auch nochmal die aktuellen NSTEMI-Guidelines vorgetragen und die sagen ja eigentlich auch, CK muss man nicht mehr messen, CK, CKMB braucht man nicht mehr messen. Deswegen kann ich das gar nicht so richtig einschätzen. Aber Troponin, 10-fach erhöhte Norm, ist schon, ja, sieht man schon bei, würde ich jetzt mal sagen, bei den meisten NSTEMI-Patienten. Das ist jetzt nicht so arg hoch. Und die Patienten hatten ja auch bei Einschluss eine relativ gute Pumpfunktion noch. Ich meine, die war 49% gewesen at Baseline. Die hatten schon eine Myokardschädigung, aber jetzt sind auch nicht so ganz stark betroffen gewesen.
Sag mal, Felix, kann man differenzieren in beiden Gruppen, ob das ein Gefäß, KHK 2 oder 3 Gefäß waren? Ist das wirklich gleich verteilt gewesen? Gibt es da eine Info?
Genau, das war sehr gut verteilt, das war gut gematcht. Das war ungefähr ein Drittel je KHK circa.
Ich habe ja immer so ein bisschen Bauchkrummeln, wenn ich als Endpunkt eine EF höre. Wenn du hast gerade gesagt, 1,5% besser geworden, ist schon weich, ne?
Ist schon weich, absolut. Also stimmt. Man muss sagen, es ist natürlich ein relativ kleines Kollektiv auch und das sind Patienten, die auch nicht sehr krank waren. Insofern, die hatten jetzt auch nicht so viel Potenzial, sich noch nach oben zu verbessern. Ne? Die sind mit 49 quasi gestartet und sind dann so bei 52, 53 gelandet jeweils.
Sorry, aber diese EF, LV-ESV und LV-EDV-Werte, die haben mich wirklich lang hingelegt, als ich mir diese Analyse angeguckt habe. Und zwar, wenn man sich nämlich die Absolutwerte anschaut, zum Beispiel jetzt die Placebo-Gruppe, da hat sich die LV-EF von 49% auf 52% im Mittel hat die sich quasi verbessert. Das ist mit Sicherheit nicht signifikant. Da kann man mir erzählen, was man will. Das wird dann signifikant, wenn man das in eine prozentuale Veränderung umrechnet. Und dann wird es auch nur gegen Empagliflozin signifikant, wenn man die prozentualen Veränderungen gegeneinander auswertet. Und das ist das, was hier passiert ist. Da ist nämlich die Percent Change, die lag bei Empagliflozin bei 11%. Und bei Placebo lag sie bei 7,6%. Und diese relative Änderung, die ist erst signifikant. Und genau das Gleiche gilt auch für die endsystolischen und enddiastolischen Volumina. Also nur wenn man das in die Prozente umrechnet, die Absolutwerte sind mit Sicherheit nicht signifikant gewesen. Also da ist das NT-proBNP schon beeindruckender oder gibt mir ein Signal. Also jetzt die echokardiografischen Messungen, ich glaube, die wurden immerhin von einem Core-Lab gemessen, das ist ja schon mal was. Aber die echokardiografischen Messungen, die hauen mich jetzt da nicht vom Stuhl, wenn ich mal ehrlich bin.
Das stimmt. Also ich finde, was ich daraus so mitnehme, ist, es gibt so eine Idee, wo vielleicht die großen Studien hingehen könnten, aber ich bin auch mal gespannt, ob sich das da verifizieren lässt. Kann auch sein, dass das ein Artefakt ist, was hier entdeckt worden ist. Also freue ich mich auf nächstes Jahr. Es wird ja beides, glaube ich, nächstes Jahr beendet, die großen Studien dazu. Und mal schauen.
Ich muss dir noch eine Bauchfrage stellen. Also die haben ja auch 5 Jahre hier rekrutiert, von Mai 2017 bis Mai 2022, wieder Last Patient, Last Visit. Also insgesamt 5 Jahre. Und dafür finde ich jetzt diese 476 Patienten in 11 österreichischen Zentren auch nicht so ein Hammer.
Hat mich auch gewundert. Hat mich auch sehr gewundert.
Also 5 Jahre?
Vor allen Dingen die Einschlusskriterien waren ja jetzt nicht hammerhart, ne? Dass genau. Man diese Patienten nicht findet.
Das stimmt. Die waren nicht hammerhart. Also GFR war jetzt, also GFR kleiner 40 haben sie nicht mit untersucht, was auch ein Schwachpunkt ist, weil das sind gar nicht so wenig Patienten, die da noch eine schlechtere GFR haben. Mhm. Aber ansonsten waren die Einschlusskriterien sehr weich. Hat mich auch überrascht, warum es so lange gedauert hat.
Aber weißt du, bei wie vielen Patienten vorher schon eine KAK bekannt war? Der Grund, warum ich das vielleicht verstehe oder interpretieren würde, wir haben Patienten mit einem akuten Infarkt, die kommen rein, erstmal Manifestation der KAK, die kriegen jetzt plötzlich eine Handvoll Medikamente neu, dass die da vielleicht zurückhaltend sind, irgendwie auf ein neues Medikament mit anzuspringen, das könnte ich irgendwie verstehen. Bei den Herzinsuffizienzstudien da haben wir ja selten Studien, wo wir nur de novo Patienten haben. Die meisten von denen kommen mit einer Hospitalisierung bei einer vorbekannten Herzinsuffizienz. Da kommt eine neue Substanz dazu, aber halt auch nicht eine Handvoll neuer Substanzen. Oder was denkst du, Stefan? Ich meine, du bist der Erfahrenste, was diese Pharmakostudien angeht.
Ich war gerade damit beschäftigt, nachzugucken, wie viele eine KHK hatten. Das waren 11%. Deswegen musst du deine Frage nochmal wiederholen.
Also die Myokardinfarktpatienten, wenn ich mir vorstelle, die kommen akuten Myokardinfarkt in die Klinik, erstmal Manifestation KAK, die kriegen eine Handvoll Medikamente neu. Und dann ist vielleicht die Hemmschwelle höher, bei einer Studie teilzunehmen vielleicht. Während bei unseren Herzinsuffizienzstudien die Patienten selten ja de novo Herzinsuffizienzen aufweisen, sondern in der Regel ja häufig sagen, Dekompensation bekannter Herzinsuffizienzen sind. Also die bringen schon eine Hintergrundmedikation mit, bei der dann vielleicht dann sagen eine neue Substanz dazu kommt, dass da vielleicht der Schreck vor einer noch weiteren Pille vielleicht bei diesem Kollektiv höher ist, kann ich mir vorstellen.
Ja, das könnte schon sein. Also wahrscheinlich ist diese Hemmschwelle jetzt deutlich geringer, wo wir ja jetzt den eindeutigen Benefit wissen von den SGLT2-Hemmern. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die in dem Szenario was bringen, was jetzt auch über diese, weichen Endpunkte hinausgeht. Aber dafür musste man erstmal härtere Evidenz kreieren und die ist inzwischen da. Deswegen würde ich jetzt denken, jetzt wäre es einfacher, die da einzuschließen. Na gut, wie gesagt, unsere Zeit rennt. Ich erzähle jedes Mal das Gleiche. Aber wir müssen schon wieder weitermachen. Und dann würde ich einfach mal weitermachen, weil ich wollte euch mal die Diamond-Studie vorstellen. Da geht es um Kaliumbinder. Und zwar in einer tatsächlich spezifischen Herzinsuffizienzstudie. Es gibt ja auf dem Markt 2 Kaliumbinder, jetzt neuartige, das Natrium-Zirconium-Zyklosilikat und das Patiromer, die jetzt verfügbar sind. Und für das Patiromer wurde jetzt eine Herzinsuffizienzstudie durchgeführt. Da waren die Einschlusskriterien im Wesentlichen NYHA 2 bis 4, eine EF von mindestens 40 beziehungsweise darunter. Und die Patienten mussten, und das ist jetzt so ein bisschen tricky, die mussten entweder während des Screenings einen Kaliumwert über 5 haben oder sie mussten eine Anamnese haben, in der RAS-Inhibition in entweder Dosis reduziert oder beendet wurde wegen Hyperkaliämie und das in den letzten 12 Monaten. Das ist ein relativ weiches Kriterium, muss man sagen. Und das betraf tatsächlich 60% der Patienten, die eingeschlossen wurden. Das heißt, die hatten eine History of Hyperkalämie. Und die anderen 40 hatten eben tatsächlich eine aktuelle, zweimal im Screening bestätigte Hyperkaliämie. Die GFR musste mindestens 30 betragen. Der systolische Blutdruck musste mindestens 90 betragen. Und dann sind die Patienten in eine Run-In-Phase gegangen. Und diese Run-In-Phase, da wurden alle Patienten mit Patiromer behandelt und erhielten über maximal 12 Wochen maximal 3 Beutel Patiromer, was ja eine Dosis hat von 8,4 Gramm pro Päckchen. Und die meisten, 90% der Patienten, haben aber nur ein Päckchen erhalten. Dann musste während dieser Run-In-Phase musste der MRA, also Spironolactone oder Eplerenon, musste hochtitriert werden auf 50 Milligramm pro Tag. Und die RAS-Inhibition, also entweder ACE-Hemmer, entweder Sartan oder auch Sacubitril-Valsartan, die sollten auf mindestens 50% der empfohlenen Tagesdosis hochtitriert werden. Das heißt, man wollte es erreichen, dass die Herzinsuffizienzmedikation, die kaliumrelevant ist, dass die möglichst hochdosiert eingesetzt wird. Insgesamt haben nicht ganz 1200 Patienten diese Run-In-Phase durchlaufen. Und von denen wurden insgesamt aber nur 878 jeweils 1:1 randomisiert auf entweder eben Patiromer oder Placebo. Und die Zahl der Beutel, die gegeben wurde in der Run-In-Phase, die blieb konstant über den gesamten Zeitraum der Studie. Der primäre Endpunkt, und das ist jetzt auch ziemlich tricky, der wurde nämlich geändert während der Studie. Und jetzt mag man sagen, das ist ja ganz schön krass, aber das Problem, die Studie hatte verschiedene Probleme. Das eine war, dass sie sehr langsam rekrutiert hat, dass sie andererseits vor allen Dingen auch ganz wenig Events nur hatte, viel weniger als erwartet, als man die Studie aufgesetzt hat. Und deswegen wurde der primäre Endpunkt, der war ursprünglich kardiovaskulärer Tod oder Hospitalisierung wegen kardiovaskulären Gründen, der wurde schließlich geändert. Und der hieß dann mittlerer Veränderung des Serumkaliums. Und es gab eine Reihe von sekundären Endpunkten, die auch interessant sind, nämlich die Zeit bis zum ersten Hyperkaliämie-Ereignis. Und Hyperkaliämie war hier definiert als ein Kalium über 5,5. Die Zeit bis zur Beendigung oder zur Dosisreduktion des MRA. Bis die Zahl der Investigator-berichteten Fälle von Hyperkaliämie. Und dann wurde eine sogenannte Win-Ratio ermittelt. Das war eine Punktskala, in die gingen kardiovaskuläre Tode, kardiovaskuläre Hospitalisierung und Hyperkaliämie-Events rein. Und dann hat man quasi verglichen, wie viele Punkte haben die Patienten, die in der Patiromer-Gruppe sind, gegenüber denen die Placebo haben. Und gibt es da einen Gewinn? Das hat die Win-Ratio ausgesagt. So ähnlich hat man das auch mit einem RASI-Use-Score gemacht. Es waren, die meisten Patienten waren NYHA-2, 55%, so knapp 45% waren NYHA-3. Die mittlere EF lag bei 33%, das NT-proBNP im Mittel bei 1300. Die meisten Patienten hatten eine ischämische Kardiomyopathie. Und dann ist vielleicht noch wichtig, dass die GFR, da waren die knapp 40% der Patienten waren in KDIGO-Stadium 2 und auch ein bisschen mehr als 40% waren in KDIGO-Stadium 3. Das ist deswegen wichtig, weil Diabetiker, das waren in der Studie 40% der Patienten und natürlich die Niereninsuffizienten, die haben das höchste Risiko für Hyperkaliämien, gerade wenn diese MRAs und RASI-Therapie hochdosiert wird. Der mittlere Follow-up lag bei 27 Wochen und man hat dann gesehen, dass in der Placebo-Gruppe im Mittel das Kalium um 0,13 Millimol pro Liter hochging. Und in der Patiromer-Gruppe um 0,03 Millimol pro Liter. Der Effekt war deutlicher bei der Gruppe, die eine GFR unter 45 hatte. Da ist nämlich das Kalium tendenziell eher abgefallen, um fast 0,2 Millimol pro Liter. Und in der Gruppe, die eine GFR von mindestens 45 hatte, da war der Abfall nur um nicht ganz 0,1 Millimol pro Liter. Und es gab insgesamt weniger Hyperkaliämien. Die Zahl war relativ gering. Es gab 61 Patienten, die eine Hyperkaliämie hatten in der Patiromer-Gruppe. Das waren 14% und 85 Fälle in der Placebo-Gruppe. Es waren 19%. Also insgesamt waren das relativ erstaunlich wenige Hyperkaliämien, muss man sagen. Aber in der Gruppe, die Patiro mehr gekriegt hat, da wurde eben auch seltener die MRA-Dosis reduziert. Insgesamt extrem schade, wie ich finde, dass hier der primäre Endpunkt geändert wurde. Aber wie gesagt, das lag an langsamer Rekrutierung. Das lag aber auch an Covid-Effekten, weil die Studie während Covid durchgeführt wurde, was dazu führte, dass viele Kliniken hatten einfach ihre Studienzentren geschlossen. Das heißt, der Follow-up konnte nicht kontinuierlich da realisiert werden. Und deswegen diese Änderung des Endpunktes, um die Studie überhaupt noch zu einem brauchbaren Ergebnis zu bringen.
Darf ich einen kleinen Nerd-Einschub machen? Weil ich bin ein großer Fan.
Unbedingt.
Ja. Also ich bin ja ein großer Fan, also ich finde dieses Konzept dieser Win-Ratio, ja, ich würde sagen, bevor wir über die klinische Implikation der Studie nachdenken, ich finde diese Win-Ratio finde ich total spannend. Für diejenigen, die sich damit vielleicht noch nicht auseinandergesetzt haben, es gibt sozusagen bei diesen kombinierten Endpunkten, wie häufig ja bei uns irgendwie Herzinsuffizienzhospitalisierung oder kardiovaskulärer Tod, das Problem, dass der Teil, der nicht so mega wichtig ist, ja, wie der Tod, also die Herzinsuffizienzhospitalisierung sind halt viel häufiger als Todesfälle in der Studie, dass die halt häufig sagen, diesen primären Endpunkt hauptsächlich bestimmen. Und man aber sagen, über den Tod häufig sagen, also das, was schwerwiegender ist für den Patienten, keine klare Aussage treffen kann. Und die Win-Ratio versucht halt genau das Problem, dieses Dilemma aufzulösen und sagt, primär gucken wir uns halt das klinisch Relevante an. Ja, und da gibt's halt Winner und Loser, also jemand, der halt, in Matched Pairs sozusagen mit dem Ereignis weniger häufig verstorben ist in der Gruppe. Und immer dann, wenn es das nicht der Fall ist, dann gucken wir uns die Herzinsuffizienz an. Ja, und versucht diese Balance einzubringen zwischen den klinisch relevanten, aber selteneren Ereignissen und den klinisch weniger relevanten, aber viel häufigeren Ereignissen. So, das war mein kleiner Nerd-Einschub, deswegen finde ich das ein total spannendes Konzept, viel zu selten genutzt.
Das Problem ist jetzt an der Studie allerdings, dass auch in der Win-Ratio, die war positiv, das heißt zugunsten von Patiro mehr, aber das wurde im Grunde komplett durch die Hyperkaliämien ausgemacht. Und da hat sich eben bei den zugegebenermaßen wenigen Hospitalisierungen und kardiovaskulären Todesfällen, da hat sich im Grunde da kein eindeutiges Signal herleiten lassen. Die Win-Ratio war positiv wegen des Schutzes vor Hyperkaliämien, kann man sagen. Also das war schon ein bisschen schade.
Stefan, man hört so raus, dass du so ein bisschen enttäuscht bist von den Ergebnissen. Würdest du jetzt denn diesen Patienten, die jetzt hier eingeschlossen worden sind, trotzdem einen Kaliumbinder geben, auch wenn hier die Daten nicht überzeugend waren am Ende? Oder was siehst du für dich für einen praktischen Nutzen jetzt oder was machst du für persönliche Rückschlüsse aus der Studie?
Naja, ich denke, wir haben alle Patienten, für die das durchaus ein interessantes Konzept ist. Also gerade gestern in der Sprechstunde war ein Patient bei mir, EF war allerdings 40, der hat mal eine schlechtere gehabt, hat sich inzwischen wieder etwas gebessert, hatte Ramipril ausdosiert und noch keinen SGLT2-Inhibitor gehabt. Und den habe ich gestern dann umgestellt auf Sacubitril-Valsartan, allerdings nur in halber Dosis, also 49,51 von den vollen Ramipril, 10 Milligramm, weil er gleichzeitig ein Kalium von 5,4 bei einer GFR von 42 hatte. Und das sind so Fälle, da fühle ich mich nicht so wahnsinnig wohl, wenn das Kalium einfach tendenziell so hoch ist. Aber der Patient, der war einfach weiter hochsymptomatisch. Der war wahrscheinlich schon knapp NYHA3. Und da ist diese Umstellung für mich was durchaus Relevantes. Aber wenn das Kalium schon mal initial bei 5,4 ist, dann fühle ich mich da nicht so wohl. Dann hoffe ich allerdings, wie gesagt, ich habe dem auch noch einen SGLT2-Inhibitor gegeben. Und da hat man in den Studien gesehen, dass bei denen in der DAPA-HF-Studie und in Emperor Reduce, da ging tendenziell das Kalium ein bisschen runter. Aber das lässt sich schwer vorhersagen. Das heißt, da würde ich mich in der Initialphase durchaus wohler fühlen, wenn ich den Kaliumbinder hätte.
Also ich muss wirklich sagen, wir haben in der Praxis keine schlechten Erfahrungen gemacht. Problem ist, dass immer wieder die Bestimmung des Kaliumwertes problematisch ist. Es gibt Abnahmefehler. Es ist immer noch nicht umgesetzt, dass das Kalium nicht ewig rumstehen darf, bis der Labormensch das abholt. Es ist in der Klinik sicher viel, viel einfacher. Aber in der Praxis kommt der Laborfahrer halt zweimal am Tag. Und dann muss man die Patienten so bestellen, dass das eben da nicht ewig rumsteht. Das ist das eine. Und die andere Geschichte ist, dass wirklich zu wenig auf den Kaliumspiegel geachtet wird. Unter Sacubitril/Valsartan erst recht. Und die MRAs werden in, sagen wir mal, im Allgemeinen mit 25 Milligramm laufen die meisten rum. Ne? Das geht dann alles, aber wir müssen das schaffen, dass die GFR ordentlich bestimmt wird und das Kalium und so weiter und so fort. Also das ist ein ganz großer Schwachpunkt. Und die Einnahme von Pateromer ist nicht so ganz trivial. Ne? Der Abstand zur Nahrung ist bei dieser Substanz wichtig und mit 30 Minuten Karenz, das wird auch oftmals nicht eingehalten. Das muss der Patient erklärt kriegen. Und vielleicht ist da auch noch so ein Ansatzpunkt, wo man was positiver gestalten könnte.
Ich bin mir gar nicht sicher, wie lange überhaupt die Kaliumbinder eingesetzt werden sollen. Vielleicht reicht das durchaus während der Auftitration, aber ich glaube, das müssen wir tatsächlich noch lernen. Und was vielleicht auch noch interessant ist, du hast gerade ja die MRAs nochmal angesprochen, also in der Rails-Studie, die ist ja inzwischen hornalt, aber da war das so, dass die mittlere Dosis bei 26 Milligramm pro Tag lag, weil so wenige Patienten auf 50 Milligramm hochtitriert wurden. In der Emphasis-Studie, da wurden 25 Milligramm, wurden ja nach 4 Wochen hochtitriert auf 50 Milligramm für das Eplerenon. Und das haben da 60% erreicht. Deswegen ist es für Spironolakton wahrscheinlich akzeptabel, wenn die bei 25 Milligramm bleiben. Bei Eplerenon tendenziell würde ich eher in Richtung 50 Milligramm streben wollen.
Ja, das Eplerenon ist schon auf dem Vormarsch im ambulanten Bereich. Ne? Die Gynäkomastie unter Spiro ist schon kein triviales Problem. Ne? Und deswegen setzen wir eigentlich sehr viel häufiger im Moment Eplerenon ein und das dann mit 50 Milligramm. Ne?
Ist das eigentlich ein Problem der Vergangenheit, wenn es Finrenone kommt?
Schwierige Frage. Schwierige Frage schon deswegen, weil Finerenon ja im Grunde in der Feinarztstudie nur in HEF-PEF getestet wird und in HEF-REF gar nicht getestet wird, weil es ist ja nicht so leicht, eine placebo-kontrollierte Studie zu machen mit etwas, was eine eindeutige Indikation hat.
Und sagen wir so, ich möchte sagen, auf unsere letzte Folge nur verweisen, ja, und natürlich jetzt wieder, Felix kriegt ja wieder Stirnrunzeln, ja, aber dass wir eine pathophysiologische Idee haben und danach therapieren, ist uns ja jetzt auch nicht ganz fremd, wenn ich an unsere Herzkatheter denke, ja.
Na gut, ich fürchte, wir sind schon wieder am Ende.
Ja, leider. Ich fand das eine extrem spannende Folge. Vielen Dank an euch beide, die ihr euch durch die Studien gequält habt. Wir haben vom Felix die EMI-Studie gehört. Ganz interessanter Ansatz, SGLT2-Hämmer nach akutem Myokardinfarkt mit signifikanter Senkung des Pro-PNPs. Wir hatten diskutiert die Echokriterien. Na ja, da sind wir alle nicht so begeistert gewesen, dass das verbessert worden sein soll. Aber wir freuen uns natürlich auf die im nächsten Jahr zu erwartenden großen Studien zum Myokardinfarkt mit Dapagliflozin und Empagliflozin. Wir werden sehen, ob das dann eine Erleuchtung gibt. Und zuletzt haben wir diskutiert von Stefan die Diamond-Studie. Ja, mit vielen Wenns und Abers, aber ich denke, dass die Kaliumsenker im praktischen Alltag ihren Platz haben, wenn man die Patienten wirklich engmaschig und gut überwachen will. Und man schafft es dann natürlich, die Dosierungen der ACE-Hämmer, der MRAs und so weiter in wirklich erstrebenswerte Bereiche zu kriegen, woran ja unsere moderne Herzinsuffizienztherapie leider im Alltag krankt. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge, die ich Ihnen schon mal ankündigen darf, am 16.11. Das ist die Folge 9. Uns hat es wieder Spaß gemacht und wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss dann.
Das war Kardioquartett, Herzinsuffizienz kompakt. Ein Podcast der Novartis Pharma GmbH.